Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, wenn du in die Zeitung guckst oder Zeitung online liest, hast du denn das Gefühl, dass es mit Deutschland bergauf oder eher bergab geht?
Ja, es ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern es ist ja auch durch Zahlen belegt, dass wir in einer Rezession stecken. Und ja, ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt nicht gerade so auf dem aufsteigenden Ast sind mit unserer Volkswirtschaft.
Okay, zweite Frage. Glaubst du denn, dass die aktuelle Bundesregierung genug macht, um ja diesen Trend sich entgegenzustellen?
Also ich bin noch vorsichtig optimistisch. Jetzt soll ja der Herbst der Veränderungen kommen und den würde ich mal noch gerne abwarten.
Da bist du genau auf dem richtigen Pfad, denn ich habe mit jemandem gesprochen, der das ganz genauso sieht. Dr. Timo Lohocki, er ist Politikwissenschaftler und Politikberater auch. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, ja, was passiert jetzt gerade und warum sollten wir trotzdem optimistisch sein? Und er sagt, naja, die Bundesregierung, die ist erst seit ein paar Monaten überhaupt dran und insbesondere bei der CDU gibt es sehr, sehr viele, die überhaupt gar keine Regierungserfahrung haben. Und wenn man, er vergleicht das mit einem normalen Job, wenn man in einen neuen Job reinkommt, dann kann man auch nicht erwarten, dass man nach 3-4 Monaten schon die ganz großen Projekte überhaupt auf die Gleise gebracht hat. Also er sagt, ruhig bleiben und vielleicht, ja, erwarten wir die ganz großen Dinge auch erst in einem Jahr und der Herbst der Reformen, du hast es ja eben schon angesprochen, der kann der Auftakt dazu sein. Also er sagt, ruhig bleiben, ja, es gibt im Moment einen Abwärtstrend, aber es kann besser werden und er glaubt auch daran, dass es besser wird. Was genau aber die Bundesregierung tun muss, welche Themen sie anpacken muss, was den Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist, nicht nur gefühlt, sondern auch wirklich. Diese Themen haben wir angesprochen und ja, ob die Frage, ob man optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft blicken kann, die könnt ihr dann am Ende selbst beantworten. Dr. Timo Lohocki im Gespräch mit mir über ja die Zukunft Deutschlands und was der aktuellen Bundesregierung noch bevorsteht. Viel Spaß. Friedrich Merz ist im Februar bei der Bundestagswahl mit dem Ziel angetreten, Deutschland wieder voranzubringen. Dabei hat er insbesondere auf die Wirtschaftsthemen gesetzt und das ist nach wie vor aktuell, denn zuletzt gab es die Prognosen, dass die Wirtschaft in Deutschland schrumpfen wird. Und eine aktuelle Umfrage in der FAZ vom Allensbach-Institut bescheinigt auch, dass die Deutschen insgesamt zwar die Notwendigkeit sehen, aber große Reformen gar nicht so wirklich wollen. Vor allen Dingen wollen sie keine Zumutungen. Das hat diese Umfrage ergeben. Und sie sind aktuell auch gar nicht zu erwarten. Zumindest, wenn man auf die ersten 100 Tage der neuen Koalition zurückblickt. Jetzt ist ja der große Herbst der Reformen angekündigt. Das heißt, wir dürfen gespannt sein, was da passiert. Und die Frage ja, was Deutschland kann und müsste, die versuchen wir heute zu beantworten und wie sich die Regierung aktuell anstellt und warum sie in den Umfragen vor allen Dingen an die AfD Stimmen verliert. Ganz, ganz viele Fragen und über all die möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Ich darf ganz besonders und herzlich begrüßen Dr. Timo Lohocki, Politikwissenschaftler und Politikberater und Gastprofessor am Bard College in Berlin. Herzlich willkommen und schön, dass Sie mir zugeschaltet sind.
Lieber Herr Holl, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, Herr Dr. Lohocki, wenn man die großen Medien in den letzten Wochen und Monaten ja aufgerufen hat im Internet oder die Zeitung aufgeschlagen hat, dann bekam man immer wieder den Eindruck, dass es eigentlich nur in eine Richtung mit unserem Land geht, bergab. Denken Sie das genauso?
Ach nee, ich glaube, dass dieser Defätismus ist vollkommen fehl am Platze. Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der aktuellen politischen Debatte, in der wir uns befinden, über die politischen Dynamiken. Die sind in der Tat nicht sehr hervorragend, aber da gibt es Spielraum nach oben. Man darf ja nicht unterschätzen, diese Regierung ist 100 Tage im Amt gewesen, ja, und dann ging sie in die Sommerpause. Jetzt sagen alle, ja gut, jetzt hatten sie nochmal einen Monat mehr, aber die sind eigentlich alle im Urlaub gerade. Und ich rufe immer allen Leuten zu, wie effizient und hochprofessionell Sie denn sind nach 3-4 Monaten nach einem Jobwechsel. Da sollte man auch etwas gnädig sein und sanftmütig mit der Regierung. Das sind alles Menschen, die haben jetzt, würde ich sagen, ihr Adressbuch und ihren Schreibtisch gefunden. Jetzt fangen sie an zu arbeiten. Nichtsdestoweniger ist es sehr bedauerlich und sehr ärgerlich, dass in der aktuellen Gemengelage wir kein besonders gutes Abstimmungsverhalten, also Kooperationsverhalten, nicht Abstimmung im Sinne von, wo hebt man die Hand, sondern man stimmt sich ab unter Partnern zwischen SPD und CDU, CSU. Das ist momentan eher gering ausgeprägt, was auch daran liegt, dass die beiden großen Parteien in den Umfragen enorm unter Druck stehen. Dazu können wir ja später noch kommen. Aber das sind alles Faktoren, das ist wichtig, die können sich relativ leicht verändern. Das hängt davon ab von zwischenmenschlichen Vertrauensprozessen. Vertrauen kann man bauen und das können auch die in der Regierung. Das Gute ist, das wirklich optimistisch stimmen sollte, ist, dass die strukturellen Rahmenbedingungen Deutschlands sind die besten aller westlichen liberalen Demokratien. Deutschland hat drei riesige Vorteile, um die uns die ganze Welt beneidet. Das ist einmal die enorme Investitionspotenzial, die wir haben. Wir geben ja aktuell 500 Milliarden aus für Verteidigung und Infrastruktur. Und dann sagen viele Ökonomen, wir könnten das nochmal ausgeben. Also nochmal 500 Milliarden. Und die Schulden seien trotzdem tragfähig, also seien refinanzierbar. Aktuell geht man davon aus, dass wenn es bei den 500 Milliarden bliebe, hätten wir einen Schuldenstand in einigen Jahren von 75-80%. Das ist das, was Deutschland lange Zeit hatte nach der Wiedervereinigung. Und das ist um Längen weniger als das, was andere westliche Volkswirtschaften haben. Frankreich, England, die USA, von Japan gar nicht zu reden. Das heißt, Deutschland kann jederzeit extrem viel Geld mobilisieren. Und das Zweite ist, Deutschland hat weiterhin eine Zweidrittelmehrheit der demokratischen Kräfte in Bundestag und Bundesrat. Das klingt jetzt vielleicht erstmal technisch, aber das heißt, dass sie grundlegende strukturelle Reformen jederzeit anschieben können, wenn der politische Wille dafür da ist. Das klingt jetzt banal, ist aber zum Beispiel eine Fähigkeit, die gibt es sonst nirgendwo mehr auf der ganzen Welt. Tiefgreifende strukturelle Reformen, die ein ganzes Land vereinen könnten, sind in Amerika, Frankreich undenkbar. Und somit der letzte Punkt, dass alles zusammenläuft, der Kulturkampf, die Aggression ausgehend auf der sogenannten Identitätspolitik, also mir passt deine Sexualität nicht, mir passt deine Ausländerposition nicht und so weiter und so fort, der ist bei uns extrem gering ausgeprägt im Vergleich zu Frankreich und anderen Staaten. Das heißt, das Potenzial, zusammenzukommen, ist bei uns so groß wie nie, glaube ich, in keinem anderen westlichen Staat, den ich kenne.
Okay, also drei wichtige Punkte. Ich versuche es nochmal zusammenzufassen. Also Investitionspotenzial, das wir haben, dann die großen demokratischen Kräfte im Parlament und eigentlich ein gering ausgeprägter Kulturkampf. Das sind also die drei Punkte, die Sie ansprechen, die Sie auch positiv stimmen. Jetzt frage ich mich, ich habe es ja eben gesagt, wenn man in die Zeitungen blickt, da wirkt das ganz anders. Also warum kommt denn diese positive Stimmung beim Volk nicht an? Ist das, blicken Sie auf diese Zahlen einfach besonders positiv? Oder wo hängt das? Warum kommt das beim Volk nicht an? Warum ist die Stimmung irgendwie schlecht?
Naja, die Faktoren, die ich genannt habe, sind ja sozusagen die notwendigen Bedingungen. Das ist sozusagen, Sie können es so nennen, das ist das Blumenbeet, das ist die Blumenerde, auf der man steht. Man muss sie noch bepflanzen und gießen und die Sonne muss scheinen. Ja? Und das sozusagen, das müssen die Spitzenpolitiker selbst in die Hand nehmen. Und selbst wenn sie es tun, wird es 1-2 Jahre dauern, bis das beim Bürger ankommt. Und in der aktuellen Gemengelage schaut der Bürger natürlich nicht darauf, okay, wie stehen wir eigentlich im Vergleich zu Frankreich oder schieß mich tot zu England, sondern man guckt sich an, was machen denn die Spitzenpolitiker gerade? Und da muss man überlegen, gerade machen die gar nichts, weil die im Urlaub sind, zum großen Teilen. Aber was haben sie denn gemacht? Wenn wir von der Reform der Schuldenbremse absehen und dem großen Verteidigungswumms, wenn Sie so wollen, gab es keine greifbaren Reformen. Und vor allem gibt es keine greifbare Einheit der großen Koalition. Stattdessen gibt es ja alle 2 Wochen ein weiteres Thema, wo man sich nicht einig ist. Und das liest der Bürger natürlich als, ach so, was die machen sollen, die sollen sich zusammensetzen und einen Reformplan schmieden, das machen sie wohl nicht. Und das natürlich heißt, wenn wir beim Blumenbeet stehen bleiben wollen, der Gärtner ist nicht da oder er streitet sich mit dem Nachbargärtner, aber er bestellt den Acker nicht. Und deswegen ist die Stimmung zu Recht momentan angespannt.
Okay, das ist also der Grund, warum die Stimmung so ist, wie sie ist, weil sie scheinbar die Politik im Klein-Klein verliert, in diesen kleinen Kämpfen und diese großen Reformen nicht machen könnte. Sie haben ja eben gesagt, also wir könnten Reformen, wenn der politische Wille da ist. Jetzt ist natürlich die Frage, Blicken wir nochmal aus der Sicht des einfachen Bürgers auf die Politik. Welche Reformen würde sich denn der Bürger wünschen? Also was sind denn die Themen, die den Menschen aktuell wichtig sind? Und dann natürlich die Frage, wird das auch von der Politik behandelt?
Ja, also es gibt da eine wunderschöne Unterscheidung zwischen den Themen, von denen die Leute glauben, sie sind wichtig, weil die Politik dauernd darüber diskutiert, und den Themen, die die Bürger für wichtig erachten, unabhängig davon, was in den Zeitungen steht. Und bei dem ersten, also was man glaubt, was wichtig ist, weil es besprochen ist, ist die Migrationsfrage ganz, ganz oben. Das betone ich deshalb so stark, weil unter den Thematiken, denen den Bürgern unabhängig von der politischen Debatte als wichtig erscheinen, ist Migration für viele gar nicht so wichtig. Aber die glauben eben, das muss ja wichtig sein, weil viele darüber reden. Das heißt, natürlich gibt es viele Bürger, denen Migrationsfragen sehr wichtig sind, aber es wird erst dadurch zentral und wichtig, weil das so ein Thema war im Wahlkampf oder seit Herbst 23. Das heißt, hier muss die Bundesregierung, da heißt es immer so schön, liefern. Die Regierung muss vor allem zeigen, dass sie ihren permanenten Streit darüber belegt hat und an einem Strang zieht. Also man braucht einen großflächigen Migrationskompromiss, den man durchgehend durchkommuniziert die nächsten 2-3 Jahre, weil die Bürger eben, die meisten, die Migrationsfrage gar nicht als so wichtig erachten, sondern was anderes. Mhm. Und das andere, was die Bürger als relevant erachten, sind seit Jahrzehnten die gleichen Thematiken. Das ist Pflege und Rente, Sozialsysteme, das ist lokale Infrastruktur, das sind die Rahmenbedingungen für Bürger und Unternehmen, Stichwort Steuersysteme, Steuerreform. Und zum vierten ist das Thema Bildung. Das sind die vier Thematiken, die eigentlich seit 20 Jahren für die Bürger die relevanten sind. Und da sehen Sie auch dabei, das sind total alltagspraktische Thematiken. Da redet keiner darüber. Mir geht es aber darum, ob die Division Litauen der Bundeswehr jetzt ein halbes Jahr früher oder später einsatzfähig ist. Das ist alles nicht unwichtig, aber das ist den Bürgern nicht in dem Maße zentral für ihren Alltag. Und diese vier Thematiken, die ich genannt habe, die liegen alle auf der ökonomischen, auf der wirtschaftlichen, auf der sozialpolitischen Hälfte des politischen Tableaus. Da muss die Regierung ran. Da muss der Herbst der Reformen seinen Fokus drauf legen.
Mhm. Versuchen wir das mal so langsam ein bisschen Stück für Stück abzuarbeiten und bleiben wir mal bei der Migration, also dem gefühlt wichtigen Thema, das vor allem, so wie Sie es beschrieben haben, durch das Echo der Politik und der Medien nach oben gespült wird, aber eigentlich, wenn man die Bürger befragt, eher weiter unten angesiedelt ist, weil andere Themen eigentlich wichtiger sind. Macht denn die Regierung in puncto Migrationspolitik aktuell Fehler oder ist der Weg, den Innenminister Dobrindt auch im Moment eingeschlagen hat, ist der richtig?
Ich muss differenzieren. Es gibt sehr viele Bürger, für die ist das Migrationsthema wirklich zentral.
Ja.
Aber sozusagen, ich will es gar nicht geringschätzen, das ist ja auch quasi ein valides Thema, aber das Thema bekommt vor allem daher viel Wucht, da man seit 2 Jahren übrigens anderes redet und damit bei dem Bürger 2 Eindrücke entstehen. Einmal, ist ein wichtiges Thema. Und B, und noch schlimmer, die da oben kriegen es nicht gebacken. Mhm. Weil sonst müsste man ja 2 Jahre drüber reden. Deswegen ist dieser permanente Streit ist sozusagen ein Grund dafür, warum die Bürger das auch so ärgert. Weil sie sich einfach sagen, Entschuldigung, wir haben es verstanden, seid doch so gut und regelt jetzt mal eben. Das wäre das gleiche, wenn wir 2 Jahre darüber reden würden, über eine Autobahnmaut, und nach 2 Jahren gibt es immer noch keine.
Ja.
Okay. Wären die Bürger auch sauer. Man kann es also dahingehend ersetzen durch andere Thematiken. Die Regierung steht hier vor 2 Problemen. Das eine ist, dass die meisten Reformen, die bei der Migration wirklich helfen würden, brauchen gesamteuropäische Ansätze. Das ist so bekannt wie langweilig, diese Aussage. Das heißt, die Bundesregierung hat hier nur begrenzten Handlungsspielraum, weil es eigentlich um die EU-Außengrenzen geht, die man stärker schützen muss, und dann ein Kontingenzsystem, um innerhalb Europas zu verteilen. Beides extrem unwahrscheinlich, dass sie die Einheit brauchen von verschiedensten europäischen Regierungen. Zumindest ist es unwahrscheinlich, da einen riesigen Wumms zu erzeugen, dass einfach binnen 3 Monaten sich die Asylbewerberzahlen halbieren würden.
Mhm.
Das zweite Problem ist, wenn sie dann aber sozusagen auf allein deutschem Boden, allein mit deutschen Gesetzen wirklich deutliche Veränderungen hervorbringen wollen, dann müssen sie das Grundgesetz ändern. Dafür zum Beispiel, um das Grundrecht auf Asyl, um das zu ändern zum Beispiel, was einen Effekt hätte, und es zu ergänzen oder abzuschaffen oder halt zu ersetzen durch eine Kontingentlösung als Beispiel, brauchen sie 2/3 Mehrheiten in beiden Kammern. um das plakativ zu machen, dafür brauchen sie entweder die AfD, damit können sie es vergessen, weil dann die Grünen und die SPD nicht mehr mitstimmen. Und sie brauchen deswegen wahrscheinlich einen Verfassungsbogen von Linkspartei, Grüne, SPD, CDU, CSU. Das heißt, sie brauchen für eine grundlegende Reform der Migrationspolitik, brauchen sie einen Vorschlag, um es mal plakativ zu formulieren, der vom konservativen Flügel der CDU, CSU gestützt wird, wie vom linken Flügel der Linkspartei.
Schwierig.
Das heißt, um es mal klar zu machen, das heißt, Jens Spahn muss ins Plenum gehen und Heidi Reicheneck muss die Hand dafür heben, was Jens Spahn vorgeschlagen hat. Und das zeigt sozusagen die Kooperations-, die Abstimmungsnotwendigkeit, die notwendig ist, um hier einen großen Wurf zu erreichen. Und wir sehen ja, dass die Große Koalition in sich selbst schon Probleme hat, zusammenzufinden. Und hier müssen quasi noch mehr Leute ins Boot geholt werden. Der Grund, wenn Sie mir das erlauben, noch auszuführen, warum das Migrationsthema so groß geworden ist, ist der, dass die Union seit 2 Jahren Vorschläge macht, wie sie das Problem beheben würde und könnte, hat aber dann, als das Thema relevant wurde im Herbst 23, im Herbst 24 durch Bundesratsinitiativen, ihre Vorschläge aber nie umsetzen können. Das heißt, im Auge der konservativen Wähler, dass die Union dauernd sagt, es gibt ein Problem, es gibt eine konservative Lösung durch die Union, sie kann das aber nicht durchsetzen. Was bei konservativen Wählern zu Recht den Eindruck hervorbringt, na gut, welche andere Partei kann denn konservative Politik? Und da landet man eben bei der AfD.
Okay. Nochmal zurück auf meine Frage zu den aktuellen Maßnahmen. Ist das denn, hilft das denn in dieser Debatte? Hilft das da so ein bisschen? Also, Sie haben ja eben die Wege beschrieben. Es ist entweder die europäische Lösung, die ist ja unwahrscheinlich oder dauert auch sehr lange, oder es ist eben diese Grundgesetzänderung, die ebenso unwahrscheinlich aktuell erscheint. Ist denn dann der Weg von Innenminister Dobrindt zumindest ein Mittelweg, um so ein bisschen zu versöhnen, um zu ja die Stimmung auch so ein bisschen abzudämpfen? Oder sagen Sie, dass das eigentlich verloren ist und man diese konservativen Wähler, die Sie eben angesprochen haben, auch gar nicht mehr zurückbekommt?
Das glaube ich auf jeden Fall, das geht schon. Das geht auf jeden Fall. Entscheidend ist aber, dass man eine Kommunikation wählt, die diese Bürger überzeugt. Und da bin ich für Ihre Begrifflichkeit sehr dankbar, Herr Holl, die des Mittelweges. Denn was Herr Dobrindt ja gerade machen muss, ist, er muss eine Politik, diese temporären Grenzschließungen durchführen, die in realita einen überschaubaren Effekt haben und sehr viele Ressourcen brauchen. Aber sie zeigen natürlich, dass der Staat bereit ist, jedes Mittel auszureizen, um die Zahlen zu senken. Das ist ein extrem wichtiges Symbol, dass die Vorgängerregierung nie bereit war, zu setzen. Jetzt kann man darüber reden und sagen, na ja, aber das ist jetzt vielleicht gar nicht so effizient wie Option ABC. Die Option ABC ist aber nicht möglich. Also macht eben der Innenminister jetzt das. Wenn der Innenminister das durchhalten kann, was ein großes Wenn ist, weil die Frage ist ja, ob diese Politik vor den Gerichten standhalten kann. Wenn er das kann und die Regierung das als Erfolg verkauft, was es ja auch de facto ist, ein kleiner, aber ein Erfolg, wäre damit klar, dass sich die konservativen Kräfte in der Regierung durchgesetzt haben und der deutsche Staat alle Ressourcen mobilisiert, um konservative Anliegen zu schützen. Das wäre ein großer Erfolg.
Okay, also dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht, ob diese Kommunikation, wie Sie es ja eben gesagt haben, gefunden wird, um das auch entsprechend als Erfolg zu verkaufen. Gehen wir nun mal weiter zu den anderen Punkten. Also Sie haben die Pflegerente und das Sozialsystem genannt. Sie haben die Infrastruktur vor allen Dingen vor Ort genannt, in den Kommunen. Sie haben die Steuerbelastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angesprochen und das Thema Bildung. 4 große Punkte. Und Sie haben das zusammengefasst, indem Sie gesagt haben, das sind Wirtschaftsthemen. Also die kann man vor allen Dingen dadurch ändern, dass man sich um Wirtschaftspolitik kümmert. Und insbesondere viele Unternehmen und Verbände haben sich von Kanzler Merz viel erhofft vor der Wahl und auch kurz danach. Und jetzt scheint Wirtschaftspolitik eher in den Hintergrund zu geraten. Wieso ist denn das besonders gefährlich, dass der Eindruck entsteht, Wirtschaftspolitik ist im Moment nicht wichtig?
Das ist besonders gefährlich, weil wir dann auf die sogenannte kulturelle Achse kommen, die Identitätspolitik bedeutet. Und das sind sozusagen die Thematiken Gender, Migration, Außenpolitik, Männlichkeitsbilder und so weiter und so fort, die individuelle Identität der Bürger direkt betreffen. Das heißt, in diesem Themenfenster kommen die größten Aggressionen hervor und die größten Emotionen werden verletzt. Die Franzosen, Briten, Amerikaner machen seit 20 Jahren nichts anderes als das. Und das ist der Grund, warum diese extremen Gräben aufgehen. Das Land teilt sich auf in progressive und konservative Reaktionäre, die sich nicht mehr quasi im Supermarkt begegnen können. Und diese Thematiken haben zwei große Nachteile. Der eine eben, dass man eben diesen kleinen Bürgerkrieg auslöst, diesen kleinen, diesen wuchtigen Bürgerkrieg. Und zum anderen, dass sie aber an den Themen, die das Land vorantreiben würden, komplett vorbeigehen. Mhm. Sind also Scheindebatten, indem sie sich auf diese Thematiken kaprizieren, ziehen sie die politische Energie aus dem System, um die relevanten Thematiken zu kümmern. Plakativ formuliert ist es quasi jetzt Ihnen und mir wahrscheinlich relativ egal, welches Männlichkeitsbild gerade für die Bundesregierung relevant ist. Wichtiger für uns wird sein, okay, funktioniert das jetzt mit der Steuerreform, ja oder nein? Und das gilt eigentlich pass pro toto für fast alle Bevölkerungsgruppen, dass die Thematiken, die ihr Leben persönlich betreffen, liegen alle auf der wirtschafts-sozialpolitischen Achse. Und das alles andere, das sind zum Großteil emotionale Befindlichkeiten. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist ja auch relevant, das stimmt. Aber das ist deutlich irrelevanter für meine, ihre und unser aller Zukunft als eben Steuersystem etc. pp.
Warum geht denn dann keiner auf die Wirtschaftspolitik, wenn Sie sagen, in Frankreich und in Großbritannien konnten wir beobachten, dass da riesige Gräben aufgehen und die eigentlichen Themen, die die Länder voranbringen könnten, die werden gar nicht behandelt. Warum werden sie denn nicht behandelt?
Sehr gute Frage. Die Behandlung dieses Themas wird begünstigt dadurch, wenn Sie eine Mitte-Links-Partei in der Regierung haben und eine Mitte-Rechts-Partei in der Opposition. Also zwei große Kräfte, die sich gegeneinander quasi hier fetzen wollen. Jetzt haben wir eine große Koalition. Das heißt, die natürlichen Antagonismen, die sich auf diesen Thematiken zerstreiten könnten, sollten, sind beide in der Regierung. Und ein ganz wichtiger Aspekt auch noch, die FDP, die rechts von der Regierung stehen könnte, ohne diese Thematiken anzustoßen, die ist momentan in der Findungsphase. Ganz spannend ist, wenn Sie sich die Berichterstattung im Sommerloch anschauen, hat die Linkspartei sehr viele Vorschläge gemacht zu diesem Thema. Die Bundesregierung, weil sie im Urlaub war, hat darauf nicht reagiert und die FDP auch nicht, weil sie nicht da ist. Das heißt also, die politischen Kräfte, die ein Interesse an diesen Debatten haben, müssen sich erst neu sammeln, neu finden, weil quasi in der großen Koalition in einer schwierigen Situation sind, weil dem SPD und CDU so nicht gegeneinander schießen können wie gewohnt. Der Idealfall, auf den wir Kurs nehmen sollten, wäre, dass die Bundesregierung mit mutigen Vorschlägen nach vorne kommt im Herbst der Reformen, der dann ins Kreuzfeuer gerät von FDP rechts und Linkspartei links. Und man dann eben darüber eine breite, monatelange Debatte hat und damit eben für den Bürger zeigt, die politische Elite, die Regierung und die demokratische Opposition kümmern sich um dieses Thema, das für euch alle zentral ist.
Jetzt haben Sie das Stichwort mutige Reformen angesprochen. Das heißt, das wären große Dinge. Ich hatte ja zu Beginn die aktuelle Umfrage des Allensbach-Instituts in der FAZ genannt und darin heißt es, dass die Deutschen verstehen, es bedarf mutiger Reformen, aber die Konsequenzen, die wollen sie eigentlich gar nicht tragen. Gibt die Politik Ihrer Meinung nach dieser Tendenz die Finger von großen Einschnitten, von großen Konsequenzen, von eben mutigen Reformen zu lassen, aktuell zu sehr nach?
Also da würde ich generell vorsichtig sein mit solchen Umfragen. Diese Umfragen haben immer das gleiche Ergebnis. Also das ist ja klar, wenn Sie quasi Ihr Kind fragen, hast du Lust auf Karotte oder Snickers, sagt immer Snickers. und wenn Sie fragen, will ich irgendwie ein Bier trinken oder ein Wasser, sage ich auch ein Bier. Das ist also, aber wir wissen sozusagen, die entscheidende Frage ist eine andere. Nämlich die Frage ist, wenn die Regierung einen Plan hat und erklärt, warum ABC richtig ist, gehen sie dann mit, ja oder nein? Hier zeigt die Erfahrung, dann geht die Bevölkerung mit. Was fehlt, ist eben die Idee, es gibt ein 3-4 Reformprogramm und die Regierung geht dafür in die Bütt und will die Leute überzeugen. Das ist das, was es braucht. Und was man nicht überlegen muss, ist, das hatten Sie ja vorhin angesprochen mit der Enttäuschung über Friedrich Merz, dass die Kräfte in der Regierung, die für die Wirtschaftsreformen zuständig sein sollen, gerade auf Unionsseite, das sind Quereinsteiger. Das wurde sehr gelobt. Das heißt aber, dass diese Spitzenkräfte vom politischen Gewerk relativ wenig Ahnung haben. Und das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das heißt aber, dass die zentralen Reformen, die wir gerade verlangen, vom Wirtschaftsminister, vom Digitalminister und so weiter und so fort, dass die erst recht die Spielregeln des politischen Systems erst lernen müssen. Gerade die Unionsseite ist, wenn sie von Dobrindt und Jens Spahn absehen, komplett regierungsunerfahren. Das ist eine riesige Hypothek. Oder, man kann es aber auch positiv formulieren, das bedeutet, die brauchen einfach Zeit, um dich einzuspielen.
Okay, das heißt, wir sollten vielleicht auch aus der Erfahrung, die wir mit der Ampel gemacht haben, wo jetzt alle schon immer wieder so dran denken, ja, die scheitert die Koalition und das geht ganz schnell wieder den Bach runter, dann haben wir doch wieder Neuwahlen, sollten wir vielleicht ein bisschen geduldiger sein und die machen lassen, auch wenn wir jetzt auch in der Sommerpause immer wieder Streit hören zwischen Lars Klingbeil und Friedrich Merz, sollten wir den Ball ein bisschen flacher halten?
Also man kann sich ja überlegen, ob man noch weiß, wo die Ampel 3 Monate, 4 Monate nach Regierungsanfang stand. Dann werden die meisten sagen, sie haben keine Ahnung, wo die standen. Und ich kann Ihnen sagen, wo die standen. Die standen da, dass die deutschen Leitmedien meinten, die Reformkoalition, die werden es hinkriegen, ein Segen für Deutschland. Und wie die Erfahrung zeigt, war das jetzt nicht zwingend so. Das heißt, in der Tat, wie Sie sagen, ich würde sagen, um ein Zwischenfazit zu stellen, müsste man einen kompletten Gesetzgebungsprozess abwarten. Also ich glaube, der Sommer 26,
okay,
also in einem Jahr, wäre in meinen Augen ein guter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, wie diese Regierung eigentlich aufgestellt war, schlecht oder gut.
Okay, das heißt, laut Ihrer Meinung könnten wir also wirklich erstmal den Herbst der Reformen abwarten, ob es denn wirklich der Herbst der Reformen wird oder nicht dann doch der Winter oder Frühling. Aber jetzt kommt die Regierung langsam ins Arbeiten. Würden Sie das so unterschreiben?
Ich würde sagen, die Regierung arbeitet freilich schon länger, aber ob die Regierung fundamentale Dinge richtig anpacken kann, wird sie erst in den nächsten 6 bis 12 Monaten beweisen können. Und ich rate deswegen jedem zur Besonnenheit und Ruhe, um zum Abwarten und der, wie soll ich sagen, diese Regierung noch ein Jahr Zeit zu geben, bevor man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Und ich habe vorhin auch gesagt, ich glaube, man kann das wirklich viel mehr vergleichen mit seinem Privatleben oder seinem eigenen Berufsalltag. Nach 3 bis 4 Monaten, wer hat denn da erfolgreiche Großprojekte gewuppt? Also ich kenne die wenigsten, die das von ihrem Beruf behaupten können.
Ja, also ich habe neulich auch mit jemandem gesprochen und gesagt, also nach einem Jahr im neuen Job ist man erstmal so richtig drin und hat mal alles gesehen, hat mal alles mitgemacht und sowas. Das ist so meine Erfahrung. Genau. Von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Bleiben wir aber mal bei dem, was unsere Regierung aktuell macht, was sie machen sollte und wie auch die Stimmung der Bevölkerung ist. Die Frage nochmal, ob die Regierung sich auch wirklich zu den mutigen, den harten, den großen Reformen, ob sie sich traut, die anzupacken. Wem würde es denn am meisten, wer würde am meisten davon profitieren, wenn die Regierung sich anscheinend nicht traut, dem Bürger auch mal etwas zuzumuten? Wer würde am meisten davon profitieren?
Ach, das ist ganz banal. Das sind alle, die nicht in der Regierung sind. Also im besonderen Maße natürlich, die direkte Antwort wäre, es nutzt der AfD, aber es nutzt allen Oppositionsparteien im Großen und Ganzen. Da man natürlich die Regierung einfach als träge, nicht reformfähig, als vor allem wortbrüchig titulieren kann, nicht wahr? Man kündigt Dinge an und sie werden nicht geliefert. Das, was die AfD stark macht, ist fast ausschließlich, sind das die konservativen Ankündigungen in der Migrationspolitik, die nicht umgesetzt werden. Also die Zukunft der AfD wird fast zu 90% davon abhängen, kann die Regierung einen bürgerlichen, konservativen Migrationskompromiss finden und kann sie ihn durchhalten. Wenn sie in der Sozial- und Wirtschaftspolitik nicht liefern kann, sollte das Linkspartei und auch die FDP enorm stärken, da die Bürger ja dann nach sozial- und wirtschaftspolitischen Alternativen suchen, die sie ja Stand jetzt nicht bei der AfD sehen. Das heißt, wenn die Regierung nicht liefern würde, würde das SPD, CDU, CSU weiter schwächen und es würde wahrscheinlich plakativ formuliert, 10% aus der großen Koalition rausziehen, davon gehen 4% zur AfD und die anderen 6 verteilen sich eben dann auf die anderen Parteien, also zu einer weiteren Fragmentierung des Parteiensystems führen und zu einer Stärkung der extremen Rechte.
Das heißt, und Sie haben sich ja schon sehr lange mit der AfD insbesondere beschäftigt und haben jetzt gerade oder arbeiten gerade auch an einer Studie mit Wählern, die zur AfD abgewandert sind. Sie sagen gerade, das ist vor allem die Migrationsfrage, die die Leute bewegt und gar nicht so sehr die Sozialfrage oder andere Fragen. Sehen denn diejenigen Wähler, die von anderen Parteien zur AfD abgewandert sind oder abwandern, denn wirklich eine Alternative oder geht es im Kern wirklich nur um diese Migrationsfrage?
Das ist eine sehr gute Frage, Herr Holl. Also da muss man differenzieren. Also zum einen, es gibt die AfD-Wähler momentan 25%. Da gibt es so 8-10%, die sind von der AfD total überzeugt. Mhm. Die glauben Stein und Bein daran, dass diese Partei hat die jetzt entscheidenden Lösungen. Die anderen 15% sind einfach verärgert über die anderen und da zum Großteil eben über der Migrationsfrage. Weil sie sagen, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt reden die seit 2 Jahren darüber und nichts passiert. Ja, das sind das, die oft in den Medien als die Protestwähler herangezogen oder diffamiert beschrieben werden. Ich finde aber, diese Begrifflichkeit ist viel zu negativ konnotiert. Das sind einfach Leute, die sagen, ich möchte euch zeigen, löst dieses Problem jetzt endlich. Das Spannende ist, wenn Sie diese Wähler fragen, ob sie denn, also die 15%, nicht den harten Kern von der AfD-Wählerschaft, wenn Sie die fragen, ob sie glauben, ob die AfD die besseren Lösungen hätte oder ob sie die AfD gar in der Regierung sehen wollen würden, sagen die, auf keinen Fall will ich die in der Regierung sehen. Und natürlich haben die auch keinen Plan. Man wählt aber eine Partei, wo man davon ausgeht, je mehr die in den Umfragen steigen, desto größer ist der nationale Aufschrei. Und desto größer ist der Druck auf die Großparteien, endlich zu liefern. Das ist sozusagen der Wink mit dem Zaunpfahl, den man den großen Parteien zeigen möchte. Was in meinen Augen eine positive Nachricht ist. Das heißt nämlich, zu dem Zeitpunkt, wo die Migrationsfrage abgeräumt ist und man zurückkommt auf sozial-wirtschaftspolitische Fragen, verschwindet der zentrale Grund, warum diese 15% die AfD wählen. Und die AfD kann sehr rasch wieder, theoretisch, auf 10% runtergehen.
Okay. Da stellt sich mir jetzt die Frage, weil angesichts auch dieser Umfragen hört man immer mal wieder, naja, das ist ja jetzt eine etablierte Partei und Sie haben sie jetzt aber doch als Protestpartei beschrieben. Also meine Frage wäre tatsächlich, ja, wie gehe ich denn mit der AfD um? Die einen sagen, wir ignorieren die anderen sagen, wir brauchen eine Brandmauer oder einen aktiven Ausschluss. Das sind so ein paar Ideen. Sind diese Ideen denn zielführend? Also ist denn die Frage, wie gehe ich mit dieser Partei um, zielführend dahingehend, wenn ich sage, ich will den Wähler wieder wegnehmen? Oder brauche ich eigentlich eine ganz andere Strategie?
Ja, ich habe nicht die AfD als Protestpartei bezeichnet. Ich habe einen Großteil ihrer Wähler als Protestwähler bezeichnet. Okay. Und das weist schon den Weg nach vorne. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, diese Chiffre ist fürchterlich, ist aber die Wähler der AfD sehr ernst zu nehmen. Es gibt, wie gesagt, 8-10%, die sind einfach überzeugt davon, dass eine zum Großteil verfassungsfeindliche Linie, dass sie da ihr Glück drin sehen. Diese Wähler werden sie nicht wiederkriegen und die brauchen sie auch nicht. Oder das ist ein anderes Thema. Aber was man machen sollte, ist, dass man den Wählern, diesen anderen 15%, sagt, eure Anliegen sind hochlegitim, wir wollen euch wieder haben. Das heißt, dass man auf gar keinen Fall diese Wähler moralisch diskreditieren darf. Das heißt, eine Moralisierung der Migrationsfrage. Wie können wir jetzt die Grenzen zumachen? Gott, oh Graus, hat denn keiner was gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg? Das ist die totale Katastrophe. Oder die Idee zu glauben, wie bei Linkspartei und anderen linken Akteuren, die CDU hat die Abstimmung an die AfD geöffnet, jetzt kämpfen wir gegen die Faschisten in der CDU-CSU. Auch das ist eine Katastrophe. Man muss die Thematiken trennen von der Partei und man muss die Wähler trennen von der Partei. Diese Partei momentan, Stand jetzt, ist eine Partei, die legitim da ist, solange der Bundesverfassungsschutz sie nicht als gefährlicher eingestuft hat, als es der Stand jetzt ist. Wir wissen aber, dass zentrale Akteure in der Partei verfassungsfeindlich sind. Das ist das eine. Aber wir wissen zugleich, dass die Themen, die Migrationsthematiken total demokratisch legitim sind und dass ein Großteil der Wähler Demokraten sind. Mhm. Und die wollen wir wieder haben. Das heißt, wir trennen die höchstwahrscheinlich verfassungsfeindliche Partei Spitze von den Wählern und den Themen.
Okay, also das Thema bleibt nach wie vor wichtig. Es sollte auch sich dessen angenommen werden, und zwar nicht moralisierend, sondern wirklich ernst genommen werden, um diese Wähler wiederzubekommen. Das ist also das Fazit. Und zum Schluss natürlich nochmal die Frage, so ein Rundumschlag. Sie sind ja auch Politikberater, und jetzt ist die Sommerpause zu Ende. Diese Woche steht die erste Sitzung an. Was würden Sie denn den Regierungsparteien aktuell raten? Jetzt nicht nur mit Blick auf die Umfragewerte oder dem Umgang mit den AfD-Wählern oder der Partei selbst, sondern mit Blick vor allen Dingen auf die aktuellen Herausforderungen Deutschlands. Was würden Sie der Regierungskoalition jetzt raten?
Ich glaube, auf einer individuellen Ebene, ich war ja selbst lange in der Regierung, Ruhe und weniger Zeitung lesen und vor allem auf gar keinen Fall soziale Medien konsumieren, da, wie wir vorhin davon gesprochen haben, ja alle so aufgeregt sind. Aber der Erfolg dieser Koalition wird sich in Jahren bemessen und an 2-3 großen Reformvorhaben, in die man in aller Ruhe lange, atmig, Wochen, monatelang Energie rein investieren muss. Damit diese Reformen gelingen und beim Bürger ankommen, brauchen sie zum Zweiten sehr viel Abstimmungs- und Kooperationsbereitschaft zwischen der großen Koalition und auch mit Linkspartei und Grünen. Dort würde mir wünschen, dass die meiste Energie reingeht. Und zum Dritten, und das fasst das zusammen, dass man, bevor man an die Medien herangeht, erstmal geguckt hat, ob es breite Mehrheiten gibt. Denn in der aktuellen medialen Aufregung ist es natürlich so, wenn Herr Merz, Frau Reicheneck, Herr Spahn, Herr Dobrindt irgendwas erzählt, sagen die anderen erstmal nein. Ist ja klar, weil es ja keine Möglichkeit zur Abstimmung gab. Deswegen würde ich vehement dafür plädieren, erst regierungsintern, dann der demokratischen Parteien umfassend Regierungs- und Reformmehrheiten zu schaffen und es dann nach draußen zu kommunizieren, wenn es ein realistisches Erfolgsszenario gibt. Und damit sehen die Wähler ja auch, ja schau an, die bemühen sich ja.
Die bemühen sich, ob es am Ende mehr als nur das gute Bemühen war, sondern ob noch mehr dabei rauskommt. Herr Lochocki, ich würde sagen, wir treffen uns in einem Jahr wieder und dann ziehen wir ein echtes Fazit der Regierungskoalition CDU, CSU und SPD. Und ich danke Ihnen vielmals für das sehr, sehr aufschlussreiche und spannende Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne, Herr Holl. Bis dann in einem Jahr.
Dr. Timo Lochocki über den Herbst der Reformen, das, was in Deutschland demnächst ansteht und was unsere Bundesregierung noch tun muss, wie es um die Zukunft Deutschlands bestellt ist. Wenn euch dieses Interview gefallen hat, wenn ihr Spaß daran gefunden habt und wenn ihr das spannend fandet, dann gebt uns doch Rückmeldungen. Ihr könnt uns schreiben an podcast@unionsstiftung.de. Wenn ihr Rückmeldungen wirklich habt oder wenn ihr vielleicht noch weitere Fragen an Dr. Lochocki habt, die geben wir gerne weiter. Und ihr könnt uns auch bewerten, wenn ihr das gut fandet. Gebt uns 5 Sterne bei Apple Podcast, bei Spotify, wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns über euer Feedback und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.